Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Hikes. Sicherheit und Komfort für jeden Feuerwehreinsatz mit dem Einsatzstiefel Fire Eagle und Fire Hero. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel.
Dass man einen Einsatzort schon während der Blaulichtfahrt sehen kann, das kommt vor. Aber dass man ihn auch hört, das hat die Feuerwehr Hamburg erlebt. Im August 2025 ist im Hamburger Hafen ein Brand ausgebrochen. Das ist der drittgrößte Hafen in ganz Europa. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch bei euch zu Hause Produkte stehen, die genau dort per Containerschiff angekommen sind. Diesen Sommer, da gerät ein Auto in einer Lagerhalle in Brand. Und in dieser Halle, da stehen auch hunderte, vielleicht sogar tausende Gasflaschen und eine nach der anderen explodiert. Und so geht es stundenlang weiter. Trümmerteile werden hunderte Meter weit geschleudert, führen sogar zu einem Verkehrsunfall auf der benachbarten Autobahn. Einsatzfahrzeuge werden getroffen, Menschen müssen evakuiert werden und Sondergerät kommt zum Einsatz, vom Löschboot bis zum robotisierten Einsatzfahrzeug. Und genau darüber sprechen wir heute in der 101. Folge hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Damit Servus, Moin und herzlich willkommen. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist der Gesamteinsatzleiter Martin Timmler. Er ist der leitende Branddirektor und Leiter der Zentraldirektion der Berufsfeuerwehr Hamburg. Martin, vielen Dank, dass du hier bist.
Ja, hallo zusammen.
Und auch bei uns ist der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf, Florian Kardels. Er ist Hauptfeuerwehrmann und Gruppenführer. Florian, schön, dass du hier bist.
Moin aus Hamburg, hallo.
Ihr wart 72 Stunden im Hamburger Hafen im Einsatz. Wie könnt ihr diesen Einsatz zusammenfassen? Wie blickt ihr zurück auf diese 3 Tage und Nächte?
Also die Herausforderung war zu hören. Also es haben sich unzählige Gasdruckbehälter umgesetzt. Das war in der ganzen Stadt zu hören. Es gab Explosionen, die man über viele Stadtteile hören konnte. Und da war schnell klar, dass wir da eine große Einsatzlage haben. Das war dann über die Leitstelle natürlich, es wurde sofort erfasst und eine hohe Alarmstufe ausgerufen. Und an der Einsatzstelle angekommen, war es zu sehen und zu hören, dass das ein anderer Einsatz war als der normale Tagesablauf.
Vielleicht beginnen wir ganz vorne bei der Alarmierung. War bei der Alarmierung klar, dass das ein Einsatz ist, der kein normaler Tagesablauf ist?
Das war in jedem Fall klar. Explosionen sind ja grundsätzlich ungewöhnlich. Birgt ja immer eine sehr, sehr hohe Gefahr und da schicken wir sowieso automatisch mehr Kräfte los als zu einem normalen Zimmerbrand oder Wohnungsbrand. Der große Unterschied in dieser Lage war einfach, es war Montagnachmittag, es hat sich angehört wie Silvester. Ja. Das waren so viele Explosionen hintereinander, die scheinbar auch gar nicht aufhören wollten. Somit war das anders.
Wie lange gingen diese Explosionen denn? Also auf Social Media, da schreiben manche Dutzende, manche schreiben Hunderte. Aber jetzt bei der Recherche auch, als ich die Videos gesehen habe, das müssen Tausende gewesen sein.
Ja, natürlich haben wir sie schlussendlich nicht gezählt, aber ich glaube, das war vierstellig am Ende. Das würde ich auch sagen. Und das ging tatsächlich über Stunden. Das wurde irgendwann natürlich weniger, aber Tage später ja auch gab es immer noch Explosionen. Das war eine große Herausforderung eben für die Einsatzkräfte. Der Schutz der Einsatzkräfte, das ist natürlich klar, das steht bei uns an erster Linie bei der Feuerwehr, dass wir alle Kollegen und Kolleginnen und Kameraden auch wieder heil nach Hause bringen.
Aber was heißt das konkret für diesen Einsatz? Also wie nah kann da die erste Welle dann eigentlich hin? Was haben die ersten Einsatzkräfte berichtet? Also mussten die Anfahrt dann auch irgendwo wo abbrechen oder wie nah konnte man da an den Einsatzort ran?
Ja, die ersten Einsatzkräfte haben wirklich sehr, sehr besonnen reagiert. Also die Führungskräfte haben das sehr schnell die Gefahr erkannt. Also die Druckgasbehälter, die da auf der Straße lagen, die da umhergeflogen sind, das war schon lebensgefährlich. Und das war gleich den Führungskräften klar, das geht nicht. Hier können wir jetzt gerade nichts löschen. Wir müssen uns so schnell wie möglich zurückziehen. Aber natürlich sind auch die ersten Kräfte, wie sie es gehört, wir sind Feuerwehrleute. Dann fahren wir da erstmal rein, um zu retten und eben auch zu löschen. Und da war ja unter anderem der Florian mit seiner Truppe auch ganz dicht dran. Aber wir haben schnell gesehen, wir müssen uns erstmal zurückziehen und erstmal uns strukturiert aufbauen und Löschangriffe dann vernünftig vorzubereiten.
Ja, also ich kann berichten, als dann der Melder ging und ich zum Feuerwehrhaus gefahren bin, habe ich schon wahrgenommen, dass das kein normaler Einsatz wird. Weil auf der Depesche stand, ja, dass eine Lagerhalle brennen soll. Das ist jetzt in Hamburg auch nicht so unbedingt was Besonderes, das passiert ab und zu mal. Aber als wir dann losgefahren sind und dann schon langsam die Explosion gehört haben, wurde mir klar, dass das ein sehr interessanter bzw. auch ein sehr gefährlicher Einsatz werden kann und geworden ist.
Aber wie sehen da diese ersten Minuten aus? Also ist das eher ein Abwarten oder gibt es da Nebenschauplätze, um die ihr euch kümmern könnt? Steht da aus Sicht vielleicht des Gesamteinsatzleiters, steht da die Lageführung, Organisation, Strategie dann im Vordergrund? Kann man da operativ schon was tun?
Naja, zunächst, wie bei jedem Einsatz, ist das erste Ziel die Menschenrettung. Das war klar, es waren noch Menschen im Gefahrenbereich, die müssen gerettet werden. Das ist unser Job, das müssen wir machen und das machen wir auch unser Einsatz unseres Lebens. Und danach fangen wir an, vernünftig strukturiert uns Platz zu schaffen, einen Überblick zu schaffen, die Lage vernünftig zu erkunden, um dann wirklich geordnet und strukturiert Löschmaßnahmen vorzubereiten. Wir haben natürlich schnell festgestellt, weil wir bei der Erkundung natürlich uns vor Ort einen Eindruck machen, Menschengruppen gesehen haben, dann informiert wurden von angrenzenden Firmenbesitzern, dass da noch Menschen eingeschlossen sind, dass da sich noch Menschen aufhalten. Das sind ja alles Informationen, die wir wie bei jedem Einsatz zusammentragen und dann die Truppen, die dafür geeignet sind und am nächsten dran sind, dann auch losschicken, um die in Sicherheit zu bringen. Da arbeiten wir dann natürlich auch zusammen, auch mit der Polizei, mit allen, die da sind. Da nehmen wir natürlich jede Information auf, kanalisieren das ganz schnell und versuchen, die Menschen dann in Sicherheit zu bringen. Das hat wirklich gut und schnell funktioniert. Und da war ja unter anderem der Florian, glaube ich, in einer auch brisanten Situation, weil die Flaschen flogen denen tatsächlich förmlich um die Ohren und sind ja auch teilweise in unsere Fahrzeuge eingeschlagen, die dann einen großen Schaden gemacht haben. Das macht natürlich auch was mit den Einsatzkräften. Aber da kann Florian vielleicht nochmal was zu erzählen.
Wir sind so eine Art Deich hochgefahren, also eine Straße hochgefahren und konnten sozusagen direkt auf das Objekt gucken. Und das war eigentlich nur eine weiße Wand zu sehen. Und auf der Straße lagen schon ganz, ganz viele Splitterteile. Also ganz, ganz viele Trümmer lagen da schon. Genau, wir sind dann rechts abgebogen, um dann von der anderen Seite an das Objekt ranzukommen. Wir sind in die Straße eingefahren. Und ja, da habe ich schon die ersten Personen gesehen. Ich bin abgestiegen und habe sie angewiesen, dass sie so schnell wie möglich den Bereich verlassen sollen. Bin etwas näher an das Objekt, habe eine Erkundung, soweit es mir möglich war, durchgeführt, auch mit dem Fahrzeugführer von der Berufsfeuerwehr zusammen. Und ja, diese Explosionen haben massiv zugenommen in dieser Phase. Also das waren Explosionen, das ist einfach Wahnsinn gewesen. Diese Druckwellen, die habe ich am ganzen Körper gespürt. Und an mir ist so ein Schrapnell vorbeigeflogen, 5 Meter. Ungefähr müsste das gewesen sein. Und da wusste ich sofort, dass wir hier nichts mehr wirklich machen können. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Und da haben wir uns ja ganz schnell den Rückzug angetreten und haben uns erstmal hinter einer Spundwand gestellt mit unserem Fahrzeug, um dann einfach nochmal durchzuatmen, zu überlegen, welche Schritte machen wir jetzt, wo können wir jetzt noch gegebenenfalls Leute rausholen. Und die angrenzende Spedition, die wurde dann auch mit unseren Kräften zusammen evakuiert. Also die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr waren bei der Evakuierung des Speditionsgebäudes dabei. Und genau, wir hatten bei 17 Personen, die ich schnell in einem kleinen Baucontainer untergebracht habe, weil von oben kamen ja auch noch die ganzen Splitterteile. Und bis dann feststand in dieser Lage, wo wir uns ungefähr aufbauen, wo ein verletzten Sammelplatz errichtet wird, habe ich diese Person erstmal in den Container untergebracht.
Wie konntet ihr da Kontakt herstellen? Also war das für euch offensichtlich, wo die sind, oder war der da telefonisch in Kontakt?
Also einerseits waren Personen schon auf der Straße, die natürlich von diesem Speditionsgebäude oder beziehungsweise von dem Objekt weggelaufen sind. Und daneben diese Spedition, die wurde geräumt. Wir haben sie evakuiert. Wir sind rein und haben gesagt, alle müssen jetzt hier raus, haben durchgezählt und dann sind wir los und haben die dann untergebracht in diesen kleinen Container.
Aber was war die konkrete Sorge zu diesem Zeitpunkt, dass das Feuer übergreift auf diese Hallen? Es ist auch irgendwo eine Risikoabwägung. Verlasse ich das Gebäude und setze mich diesen Geschossen aus oder bleibe ich in der vermeintlichen Deckung?
Das ist korrekt, aber das Übergreifen des Brandes, das war schon absehbar, weil die Windrichtung stimmte, die Splitter flogen auch ganz, ganz doll in die Richtung und wir hatten eine ziemliche Ausbreitung des Trümmerfeldes. Und kurze Zeit später, also wir waren noch in der Evakuierung, da fing das dann schon an der einen Hausecke oder an der Lagerhalle schon langsam an zu brennen. Und genau, dann haben wir, wie gesagt, vorzeitig schon mal gesagt, wir müssen hier die Leute wegkriegen, weil wir ja auch nicht wussten, nehmen die Explosion zu, wird das noch schlimmer. Deswegen haben wir vorsorglich gesagt, wir räumen jetzt den Bereich, den wir greifen können und erreichen können. Und das haben wir auch getan.
Und ihr habt ja dann auch unter einem Sattelauflieger zwei Arbeiter entdeckt. Ganz zufällig, oder wie war das?
Die Personen wurden entdeckt, das ist korrekt. Und eine der Personen war verletzt, also war nicht mehr gehfähig. Und wir haben damit zwei Trupps, haben wir die Person gerettet und zur letzten Sammelstelle gebracht. Als ich den Rückzug befohlen habe und wir auf dem Weg rückwärts gefahren sind, schlug auf unsere Windschutzscheibe in Höhe des Fahrers ein Schrapnell ein. Der Fahrer sowie die Besatzung saß noch im Fahrzeug. Gott sei Dank ist das Schrapnell nicht in die Fahrerkabine gelangt, aber die Scheibe, die sah schon sehr ramponiert aus. Auch die Halterung der Scheibe bzw. die Karosserie hat ordentlich was abbekommen. Die hat die meiste Energie aufgefangen und Gott sei Dank ist niemandem irgendwas passiert zu dem Zeitpunkt.
Aber der Schrecken, der sitzt dann schon tief, oder? Also wie geht er mit dieser mentalen Belastung dann um? Im Einsatz, da funktioniert man dann, aber wenn das Blaulicht dann irgendwann aus ist, wie geht er damit um? Also in Österreich, da haben wir die Feuerwehr-Peers. Gibt es da, ich nehme an, sicherlich was Vergleichbares bei euch in Hamburg?
Also wir haben in Hamburg haben wir die Möglichkeit, mit einem Kriseninterventionsteam zu sprechen oder auch mit der Sondergruppe Gesprächsnachsorge. Genau, die Angebote waren auf jeden Fall da. Und Gott sei Dank mussten wir sie jetzt nicht in Anspruch nehmen. Aber wir haben während des Einsatzes, wo wir eine leichte Ruhephase hatten, darüber schon gesprochen und natürlich nach dem Einsatz. Wir wurden ausgelöst um circa 22 Uhr und dann saßen wir noch bis Mitternacht saßen wir noch im Feuerwehrhaus und haben über das Erlebte gesprochen.
Das ist tatsächlich für uns auch sehr wichtig. Also diese Gesprächsnachsorge ist ein elementarer Teil auch eines jeden großen Einsatzes. Also wir haben an verschiedensten Stellen diese Angebote gemacht. Wir haben auch an einer vollen Rettungswache diese Gespräche geführt. Und wir haben tatsächlich auch gemerkt, dass das was mit den Leuten macht. Wenn das Adrenalin da ist, dann sind wir Feuerwehrleute, dann gehen wir da rein, dann machen wir unseren Job. Aber vielen wurde hinterher wohl bewusst, wie knapp das eigentlich war. Hm. Und dass wir da keine Schwerverletzten oder sogar Tote hatten, das war auch zum Teil Glück in der ersten Chaosphase.
Also das ist tatsächlich dieses Fragezeichen, das ich im Kopf habe. Also eine gefährliche Situation heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht mehr Herr der Dinge bin. Ich kann mich ja trotzdem mit meinem Know-how und mit meiner Erfahrung da bestmöglich durchmanövrieren. Ich kann Risiken abwägen. Aber was, wenn da einfach tausende Druckbehälter vom Himmel runterregnen? Also wie viel ist da Know-how? Wie viel ist da einfach nur noch Glück?
Ja, definitiv. Also das ist auch tatsächlich so schwer zu beschreiben. Also die Straßen waren übersät mit diesen Schrapnellen. Wir konnten ja gar nicht durchfahren mit den Löschfahrzeugen. Wir hätten gar keinen Löschangriff in unmittelbarer Nähe machen können, weil wir wären mit den Autos gar nicht erst dahin gekommen. Also das sah wirklich, wirklich schräg aus. Das habe ich so auch wieder noch nicht gesehen.
Nur mal, um sich das vorstellen zu können, diese Flaschen, die waren ungefähr 30 Zentimeter lang, in einem Durchmesser von circa 10 Zentimetern und die Wandstärke, die war ungefähr bei 2 Millimeter, also 2 bis 3 Millimeter und Schrapnelle sind sogar in Bäume eingeschlagen und stecken, wenn sie nicht bis heute rausgezogen worden sind, immer noch drinne. Also und diese Bäume standen circa 200 bis 300 Meter weg.
Wahnsinn.
Sich das ungefähr vorstellen kann, was da für eine Wucht oder wie, ja, was für eine kräftige Explosion da jeweils immer eingewirkt hat auf uns.
Das klingt unglaublich, echt, ja. Wir haben Fragen bekommen über Social Media, über Instagram, zum Beispiel von Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Alfbach in Tirol. Er fragt, ihr hattet Unterstützung von Wasserseite mit einem Löschboot und das ist zur Evakuierung eingesetzt worden oder welche Aufgabe hatte dieses Löschboot?
Also das mit dem Löschboot, das waren hauptsächlich LKW-Fahrer. Die wollten das Gelände noch verlassen mit einer LKW. Aber ich habe sie daran gehindert und habe gesagt, sie sollen sich so weit wie möglich in die hinterste Ecke verziehen und in den Fahrzeugen bleiben. Und da kam das dann dazu, dass dann eben die Leute sich aufmerksam gemacht haben und gesagt haben, wir wollen hier weg, weil die auch gemerkt haben, das wird gefährlich hier.
Die Tatsache ist einfach, dass das Löschboot ist nicht angerückt zur Menschenrettung. Das Löschboot ist sowieso angerückt, weil wir eine Wasserversorgung aufbauen mussten. Und dann, hat Florian richtig gesagt, wollten wir die ja nicht wieder in den Gefahrenbereich bringen, um sie rauszubringen. Und daher kam da die Story, sie wasserseitig dann wegzubringen. So, die waren gar nicht in Gefahr da hinten mehr, weil sie wurden schon evakuiert. Also das wird das verzerren aus meiner Sicht.
An dieser Stelle wäre spannend zu hören, wie dieses Hamburger Hafenareal eigentlich genau im Detail aussieht. Also vielleicht auch geografisch. Wir Binnenländer, wir stellen uns dann so einen Hafen ja dann doch irgendwo überschaubar vor. Aber der Hafen Hamburg ist der drittgrößte Hafen Europas. Größer sind nur Rotterdam und Antwerpen vom Transportvolumen gesehen. Ich habe mal als Tourist eine Hafenrundfahrt gemacht in Hamburg und die dauert ewig. Also da zieht auch eine Halle nach der anderen am Ufer vorbei. Das hört gefühlt gar nicht mehr auf und der Hafen erstreckt sich auch über eine Länge von über 40 Kilometer. Also das ist eigentlich kaum vorstellbar. Da sind natürlich auch die verschiedensten Unternehmen ansässig, Reedereien, Container und Waren aus allen Ländern dieser Erde. Was heißt das denn für die Feuerwehr? Also muss man da dann wirklich mit allem rechnen oder könnt ihr da in etwa eingrenzen, womit ihr es da zu tun habt?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, der Hafen ist riesengroß. Das sind wirklich Riesendimensionen. Der Hauptstrom teilt sich ja nochmal auf in Norderelbe und Süderelbe und bildet wie so eine Blase. Und das Ganze befand sich jetzt an der Norderelbe. Und dazwischen sind unzählige Betriebe, Speditionslagerbetriebe. Und natürlich, da wird alles gelagert. Und speziell auch in dem Fall waren unzählige Container, ganz normale Seekontainer, die dann zum Verschiffen von Gütern, irgendwelchen Waren, dann über die Norderelbe in den Hauptstrom und dann ihren Zielort finden. Gut, auf diesem angrenzenden Areal war eben noch die Besonderheit, dass die Autobahn A1 das Ganze in 300 Meter Entfernung überquert hat, die auch beteiligt war, weil die Behälter wirklich 300 Meter durch die Luft geflogen sind und wirklich auf die Autobahn gefallen sind, wo wir auch tatsächlich einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben damit. Somit war das eine große Ausdehnung des Einsatzbereiches. Also wir haben die Autobahn sperren müssen. Wir mussten natürlich den Unfall dort abarbeiten. Da gab es auch eine schwer verletzte Person. Und dann musste natürlich auch die Autobahn wieder freigemacht werden. Also diese Schrapnellen, die da rumliegen, da fährt kein Fahrzeug über, ne? Ohne sich die Reifen platt zu machen. Und so ging das natürlich von dem Einsatzort in jede Richtung. So. Und da sind dann auch gefährliche Betriebe drumherum, wo natürlich die Gefahr bestand, dass die herumfliegenden Flaschen weitere Feuer auslösen, was ja auch passiert ist.
Wie viele Brandherde hattet ihr dann im Endeffekt? Also diese Sekundärfeuer waren zum Teil ja auch Vegetationsbrände, Böschungsbrände?
Zur Höchstzeit hatten wir tatsächlich drei große Feuer. Also einmal der ursprüngliche Ausbruchsort, dann die angrenzende Lagerhalle, die wirklich groß war, die im Vollbrand stand und auch am Ende abgebrannt ist. Und wir hatten auf einem angrenzenden Gelände, hatten wir eben auch noch ein Feuer. Das war auch groß. Also wir mussten da drei große Feuer löschen. Dann hatten wir den Unfall auf der A1 und zeitgleich hatten wir zwei verschiedene Böschungsbrände, die auch gelöscht werden mussten. Die hatten natürlich dann nicht die Riesenpriorität, aber überall müssen wir natürlich das Ganze bedienen und Kräfte hinschicken. Und da diese Koordination, ja, das war doch herausfordernd.
Wie viele Einsatzkräfte waren dann hier letztendlich vor Ort? Also es waren ja auch unglaublich viele freiwillige Feuerwehren im Einsatz.
Ja, es waren ca. 300 Einsatzkräfte auf jeden Fall beteiligt zu den Spitzenzeiten, die wir natürlich rauslösen. Der Einsatz ging ja über viele Tage. Das hat die gesamte Feuerwehr Hamburg massiv belastet, will ich nicht sagen, aber herausgefordert. Wir haben ja eine unfassbar starke freiwillige Feuerwehr bei uns in der Stadt. Wir haben 86 freiwillige Feuerwehren mit vielen, vielen engagierten Kameraden und Kameraden, die grundsätzlich auch im Alltag ja hervorragend mit der Berufsfeuerwehr zusammenarbeiten. Und die waren auch notwendig. Also wir mussten ein hohes Maß an Ressource, an Personen, Fahrzeuge, Geräte da zur Einsatzstelle bringen und die müssen natürlich auch irgendwann mal rausgelöst werden. Das war enorm, dieser Aufwand. Ohne die Freiwillige Feuerwehr wären wir da sehr stark an die Grenzen gekommen. Das hätten wir gar nicht so leisten können. Ist ja aber auch so gar nicht vorgesehen, weil wir wollen das auch gar nicht teilen. Wir sind eine Feuerwehr und sind dann schon gut aufgestellt, auch für so einen großen Einsatz.
In den Social-Media-Kommentaren, da liest man auch, das wäre der größte Brand am Hafengelände gewesen in Hamburg. Ist das wirklich so? War das der größte Einsatz?
Ja, ich glaube, es ist immer schwer zu sagen. Wir haben auch im letzten Jahr von der Alarmstufe auch so einen Einsatz gehabt und auch in den vergangenen Jahren. Wir sind jetzt alle sehr lange dabei. Wir haben auch viele Großfeuer gehabt. Ich würde sagen, von der Brisanz, von der Gefährlichkeit war es, also in meinen 31 Jahren auf jeden Fall, der größte Brand mit den größten Herausforderungen. Also Lagerhallen, die wirklich groß und lang sind und abbrennen, das haben wir alles gehabt, birgte auch ihre Gefahren. Aber das war auch nicht vergleichbar mit diesem Einsatz. Der war wirklich spezieller, weil es einfach nicht aufgehört hat, sich umzusetzen. Also diese ganzen Gasflaschen, da war auch nicht mehr zu rechnen. Man hat als Gesamteinsatzleiter ja immer so eine gewisse Chaosphase, wo erstmal alle Fahrzeuge, alle Kollegen und Kolleginnen eintreffen und wir das wie die Einsatzstelle strukturieren müssen. Da geht man aber von aus, wenn sich Druckgasbehälter umsetzen, dass das auch mal irgendwann aufhört. Das hat aber nicht aufgehört. Und das hat dann eben Einfluss auf die Einsatztaktik. Also ich habe das bei mir jedenfalls noch nie erlebt, dass wir irgendwo hingefahren sind und dann uns aber zurückgezogen haben, gesagt haben, so stopp, alle raus, Einsatzkräfte raus, Menschenrettung ist jetzt abgeschlossen, da ist keiner mehr im Gefahrenbereich, hier ziehen wir jetzt eine Grenze und jetzt setzt sich das halt um. Und wir strukturieren uns jetzt und überlegen uns genau, wie kommen wir an die Einsatzstelle ran, ohne unsere Kräfte zu gefährden.
Die vielen Explosionen, die werfen viele Fragezeichen auf. Und eine Frage haben wir über Instagram bekommen von der Clara, die ist Feuerwehrfrau bei der Freiwilligen Feuerwehr Lang-Enzersdorf. Das ist global betrachtet, jetzt wo wir hier eine internationale Folge aufnehmen, aus meiner Gegend. Die hatten 2021 eine große Gasexplosion in einem Wohnhaus. Und natürlich kommt da diese Frage, was ist da genau explodiert? Da merkt man noch die Historie aus Lang-Enzersdorf, die hier rauskommt. Konntet ihr da sagen, was in diesen Druckbehältern drin ist? War das überhaupt relevant zu diesem Zeitpunkt?
Ja, wir konnten es ja nicht verändern. Also daher selbstverständlich ist es relevant. Und natürlich haben wir sofort eine Stoffrecherche gemacht, in dem wir die Flaschen gesehen haben, die rumlagen und geguckt haben, was steht da drauf. Also das kann man schon relativ einfach dann nachvollziehen. Und das war Lachgas. Also das fördert den Brand, also es unterstützt eben die Ausbreitung eines Feuers. Und das waren die ganzen Flaschen, die waren einfach batterieweise dort gelagert. Und es ist aber ja nicht das Einzige, was da gebrannt hat. Also wir sprechen zwar immer nur von diesem Lachgas, was sich umgesetzt hat, aber da waren diverse Seekontainer, die voll waren mit Materialien, mit allem Möglichen, mit Autos, Sofas, Photovoltaikteilen, Anlagen. Also alles, was man sich eben vorstellen kann. Das wird alles verschifft und da wird kein Stück Platz ungenutzt gelassen. Da stopft man alles rein, was beim Löschen dann tatsächlich kompliziert ist und ja auch gewesen ist.
Wie läuft diese Schadstoffmessung dann ab? Sind das Sonderdienste, die da im Einsatz sind?
Ja, das sind Sonderfahrzeuge, die wir haben. Also wir haben grundsätzlich erstmal einen Einsatzabschnitt aufgemacht, spüren und messen. Wir haben einen U-Dienst, nennt sich das, also einen Umweltdienst. Der ist bei uns in einer besonderen Feuerwache, das ist die Technik- und Umweltwache. Und wir haben die Messgeräte, die haben das Know-how dafür. Die werden dann unterstützt von verschiedenen Fahrzeugen, die Messungen auch in der Umgebung machen. Dann werden die zusammengetragen und aus diesem Einsatzabschnitt berät der Leiter, also der U-Dienst, berät dann den Gesamteinsatzleiter für seine Maßnahmen.
Welche Empfehlung bekommt man da so als Gesamteinsatzleiter? Wie sieht das aus?
Ja, es geht ja in dem Sinn darum, die Bevölkerung zu warnen, wenn da Schadstoffe austreten, die aufgrund der Wetterlage sich dann durch die Luft verbreiten, ob wir die Bevölkerung in bestimmten Stadtteilen warnen müssen, ob die Polizei dann Maßnahmen ergreift, dass wir Türen und Fenster schließen, ob wir Durchsagen machen. Also ich glaube, das kennt jeder Feuerwehrmann. Die Messungen sind natürlich auch für die Dokumentation hinterher für uns wichtig. Und die Messungen, die zusammengetragen worden sind, haben aber nichts Ungewöhnliches ergeben, wo wir wirklich Maßnahmen ergreifen mussten. Also wir haben die Windrichtung natürlich beachtet, haben geguckt, dass wir selber nicht in dem Rauch stehen, weil auch über diese Zeit, über die Tage hat sich das verändert. Wir mussten sogar einmal unsere Gesamteinsatzleitung und da, wo alle Fahrzeuge dann auch stationiert waren, aus dem Background, mussten wir verlegen, weil der Wind da tatsächlich gedreht hat und wir dann im Rauch gestanden hätten. Das ist alles Arbeit, die dann aus diesem Einsatzabschnitt sich angeguckt wird und bewertet wird.
Stichwort Sondergeräte, da kommt eine Frage aus Bayern vom Jakob von der Freiwilligen Feuerwehr Weißling. Der möchte einiges wissen über Sondergeräte, also vor allem robotisierte Einsatzfahrzeuge. Der bekannte Superwolf HR1 war im Einsatz, aber ganz viele andere Fahrzeuge, Flugfeldlöschfahrzeuge, Wasserwerfer der Polizei. Gib uns da ein paar Einblicke. Wie habt ihr entschieden, wen ihr da braucht? Habt ihr da alles angefordert, was Räder hat? Oder war das eine konkrete Idee zu sagen, wir könnten es doch mit einem Flugfeldlöschfahrzeug versuchen? Wie war der Weg dorthin?
Ja, das hast du schon ganz gut benannt. Also wir als Stadtstaat haben natürlich grundsätzlich erstmal gute Verbindungen zu allen anderen Organisationen. Wir pflegen guten Kontakt mit der Polizei, mit dem Flughafen, mit den Werkfeuerwehren, mit der Freiwilligenfeuerwehr sowieso, mit dem THW. Und bei so einer Einsatzstelle, da nutzen wir, ja, wir nennen das Schwarmintelligenz. Da gucken wir dann natürlich vorne an der Einsatzstelle, gucken wir, was brauchen wir, was sind unsere Bedarfe. Wenn wir nicht dicht rankommen können, wie könnten wir die Strecken überbrücken? Wie können wir andere Fahrzeuge nutzen, die bessere Reichweite haben? Wie können wir unser Personal schützen? Und da wir in unserem Führungs- und Lagezentrum, auch da haben wir das Personal aufgestockt. Da hatten wir viele Leute sitzen, die nichts anderes gemacht haben. Was könnten wir noch unterstützen? Die liefern dann den Support, da kommen auch die Ideen, da sprechen wir dann mit dem Führungslagezentrum ab und dann geht's los. Dann fordern wir an, dann telefonieren wir, dann nutzen wir unsere Kontakte und das geht ganz schnell. Das gibt kurze Nachfragen, hey, was braucht ihr? Und da unterstützen wir uns gegenseitig. Und so war eben die Verbindung mit den Flugfeldfahrzeugen. Die haben natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, bis die dann da raus können, weil normalerweise sind die ja nicht abkömmlich, die sind ja notwendig. Aber das war einfach Zufall, dass da zwei Fahrzeuge zusätzlich wirklich nicht in der Werkstatt standen und wirklich zur Verfügung standen, die dann über Tage uns unterstützen konnten.
Also international ist da ganz genau vorgegeben, wie viel Wasser da am Flughafen sein muss. Das hängt natürlich mit der Größe des Flughafens, mit dem Passagieraufkommen zusammen, auch welche Art von Flugzeugen dort landen dürfen. Und meines Wissens nach ist die Flughafenfeuerwehr am Flughafen Hamburg, die muss innerhalb von maximal 3 Minuten an jedem Winkel des Flughafengeländes sein können. Und damit diese Anforderungen auch erfüllt werden können, wenn sich zum Beispiel gerade ein Fahrzeug in der Wartung befindet, gibt es ein paar extra Fahrzeuge und weil die alle zur Verfügung standen, also der Fuhrpark unter Anführungszeichen überbesetzt war. Nur deshalb waren da auch ein paar Fahrzeuge entbehrlich, weil der Flugbetrieb, der geht ja weiter.
Genau. Genau so ist es. Der Flugverkehr konnte weiter gewährleistet werden. Da war halt ein zusätzliches Fahrzeug, was betriebsfähig war und abkömmlich war. Und daher konnten die das leisten, uns den Support zu liefern. Wäre das, keine Ahnung, in der Werkstatt gewesen, wie auch immer, den Flughafenbetrieb hätten wir nicht lahmgelegt, deswegen. Das ist klar. Das wäre ein anderer wirtschaftlicher Schaden gewesen. Aber so war halt die Idee und der Kontakt ist gut. Und da haben die gesagt, natürlich, machen wir sofort, schicken wir euch und unterstützen euch. Zusätzlich haben wir Fahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge von der Polizei angefordert. Auch da besteht ein guter Austausch. Und man muss natürlich von den Ressourcen wissen. Ja, wie gesagt, wir sind zwar eine große Stadt, aber sind alle eng zusammen und wissen natürlich, was für Fahrzeuge die Polizei hat. Und da haben wir dann die Wasserwerfer, die gepanzert sind, angefordert und um Unterstützung gebeten, die dann wirklich auch dicht rankommen können und so einen Schrapnell dann eben auch besser wegstecken können als unsere Löschfahrzeuge. Zusätzlich haben sie große Wassertanks, die zu anderen Zwecken natürlich gedacht sind und nicht zur Brandbekämpfung. Aber natürlich funktioniert das und somit waren wir da ganz dankbar. Dann haben die uns weiter unterstützt mit Drohnen von der Polizei. Das war speziell für mich als Einsatzleiter unfassbar wertvoll. Also die Drohnen sich einen Überblick verschaffen, was ist da vorne wirklich los. Das wäre ohne die Drohnen wirklich schwer geworden. Und hat die Polizei wirklich tolle Geräte und tolle Leute, die das vernünftig steuern können und zu jeder Zeit mit Bildern versorgen können. Also Hubschrauber aus der Luft haben Bilder geliefert, die Drohnen haben Bilder geliefert. Das können wir natürlich auch selber. Die Freiwillige Feuerwehr macht das auch. Die hat das dann auch irgendwann übernommen und ist dann auch, hat ihre Drohnen steigen lassen. Aber das war für mich als Einsatzleiter, der natürlich relativ weit weg ist von der Einsatzstelle und nicht den direkten Blick darauf hat, sind das sehr gute und wertvolle Unterstützung.
Und Jakob hat ja speziell noch gefragt nach robotisierten Einsatzfahrzeugen. Da war zum Beispiel dieser markante Super Wolf HR1 vor Ort. Das ist ein taktischer Einsatzroboter für die Feuerwehr, spezialisiert auf großflächige Wald- und Vegetationsbrände. Also das ist ein Riesending. Wie hat der den Weg zu euch gefunden? Der steht noch in Vechta. Das ist ja auch noch mal 2 Stunden entfernt.
Ja, genau. Der steht in Vechta. Das ist ja auch relativ weit weg. Die haben natürlich eine lange Anfahrt.
Der kommt auch mit dem LKW. Der wird aufgeladen auf einen Sattelauflieger.
Ganz genau. Genau so ist es. Und da gab es halt, wir wechseln ja auch unsere Führungskräfte durch, unsere Einsatzführungskräfte. Und irgendwann war einfach nach Plan auch die Einsatzführungskraft aus unserer Technik- und Logistikabteilung dran. Und da, dem fiel das ein, hey, da haben wir doch einen Kontakt, das könnte uns doch helfen. Weil wir haben halt festgestellt, dass die Seekontainer, die ja über viele, viele Stunden ja schon gebrannt haben, die verziehen sich, die Türen kann man nicht mehr öffnen. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Da ist ja so eine Wärmeentwicklung, dass sich das ganze Metall verzieht, die konnten wir gar nicht runterkriegen, um die denn wirklich abzulöschen. Und da kam eben die Idee auf, ein robotisiertes Einsatzfahrzeug zu nutzen, der dann einfach dicht ranfahren kann, das anschlagen kann, die runterziehen kann und auch gleichzeitig noch löschen kann. Das ist natürlich zu einem späteren Zeitpunkt erst genutzt worden, aber trotzdem waren das gute Erkenntnisse. Also das sind ja immer so Dinge, neue Innovationen, die man ja selber überlegt, ob man sich das anschafft oder eben auch nicht. Da gibt es ja natürlich unzählige Möglichkeiten, wie man sich selber weiterentwickelt, was natürlich immer eine Geldfrage ist, eine Ressourcenfrage ist. Aber das war tatsächlich ganz spannend.
Wie seid ihr mit euren Fahrzeugen dann letztendlich da vorgedrungen, nachdem die Detonationen nachgelassen haben? Du hast beschrieben, das ist ein Trümmerfeld, da wärt ihr gar nicht durchgekommen. Wie habt ihr das entfernt? War das dann der Superwolf oder das Räumschild am gepanzerten Wasserwerfer der Polizei? Wie habt ihr da den Weg freigemacht?
Also das waren zum Teil die Fahrzeuge der Polizei, die das freigemacht haben. Im ersten Step, um direkt an den Ursprungsort ranzukommen, haben wir schlicht und ergreifend teilweise das selber zur Seite geräumt. Einfach mit vielen Menschen und mit unseren Händen, mit Handschuhen und haben die an die Seite geschmissen, damit wir überhaupt rankommen könnten. Dann war es trotzdem übersät immer noch mit diesen Schrapnellen, was eine grundsätzliche Gefahr war, auch wenn die Einsatzkräfte ihre Schläuche ausgerollt haben. Überall links und rechts war immer so kleine Stolperkanten mit scharfen Schrapnellen. Das war schon ein bedrückendes Bild teilweise.
Und diese verzogenen Container, die kriegt man dann mit der Hand überhaupt noch auf oder waren auch da ja Unterstützung robotisierter Einsatzfahrzeuge das Mittel der Wahl? Florian, ich glaube, deine Mannschaft war da auch federführend mit dabei. Wie kriegt man diesen Container dann auf? Also da brennt es dann auch drin? Ist er nur verzogen oder ist da ein Brandherd im Container?
Der Container hat innen drin gebrannt, wie vorhin schon gesagt, durch die Thermik, durch die ganze Brandgeschehen ist natürlich auch eine extreme Wärme in den Container selber drin. Genau, durch die Wärme verzieht sich der Container und teilweise war es nicht möglich, die Containertüren zu öffnen. Da haben wir aber ein anderes System, das Cobra-System. Und dann sind wir von außen, also wir haben von außen sozusagen die Containerwand aufgemacht und haben dann mit Löschlanzen beziehungsweise auch mit dem Cobra-System versucht, die Container zu löschen.
Wir haben noch gar nicht über die Löschwasserversorgung gesprochen. Also ja, klar, der drittgrößte Hafen Europas, ich könnte mir vorstellen, Löschwasser ist in der Nähe. Aber wenn das Areal so riesig ist, sind das vielleicht auch ganz große Distanzen und bei diesem Trümmerfeld kann man auch nicht immer eine Schlauchleitung legen. Also wo kam das Wasser hierher?
Also in dem Fall haben wir ein bisschen das Glück gehabt, dass wir ziemlich nah an der Norderelbe waren. Und diese Norderelbe hat auch viele, viele kleine weitere Kanäle, die auch zu den Betrieben führen. Und in umliegender Nähe war ein Betrieb, wo große Kisten, Maschinenteile auch über den Wasserweg transportiert werden. Und da haben wir die Möglichkeit gesehen und auch natürlich wahrgenommen, da eine gute Wasserversorgung herzustellen. Mit mehreren Pumpen standen wir da an dem Hafenbecken und haben dann ja genau das Wasser gefördert. Und zusätzlich darf man ja auch nicht vergessen, war das Löschboot ja auch noch in Einsatz. Das heißt, wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, zwei Einsatzabschnitte mit Wasserversorgung. Einmal vom Löschboot und einmal von Pumpen, die im Hafenbecken eingebracht wurden.
Ich würde das gerne ergänzen. Wir haben von der Freiwilligen Feuerwehr große Schlauchwagen. Alle, die wir haben, haben wir anfordern lassen. Die haben viele, viele Meter Schläuche verlegt, weil wir eben ja auch unterschiedliche Einsatzstellen ja auch hatten. Und diese großen Zuleitungen der Wasserversorgung, das sind viele, viele Meter und viele Schlauchlängen. Und bei der Masse an Wasser, die wir darauf gegeben haben, brauchten wir nicht nur vom Löschboot, wir haben auch weitere Hydranten in unmittelbarer Nähe natürlich genutzt, die aber auch teilweise sehr weit weg waren. Also wir haben von verschiedensten Seiten tatsächlich das Löschwasser ranholen müssen. So, das war tatsächlich eine Herausforderung, wo wir auch zwischendurch überlegt haben, hey, wir haben auch noch Betriebe, die noch größere Systeme haben, um Löschwasser zu transportieren, die natürlich auch uns unterstützen würden, aber auch lange brauchen, bis wir das dann wirklich an die Einsatzstelle kriegen. Das war die ganze Zeit, schwebte das immer so, wollen wir die noch anfordern oder nicht? Schlussendlich hat es so ausgereicht, aber das verkennt man immer so. Macht doch mal eben eine Wasserversorgung. Das ist nicht so einfach. Das Gelände ist unwegsam, ist weit weg. Das dauert eben auch seine Zeit. Und das habe ich so für mich als Einsatzleiter gelernt. Da muss man eben auch ein bisschen geduldig bleiben, weil jeder Einzelne, der damit vertraut ist, die geben ihr Bestes. Und man sitzt dann leicht im Einsatzführungscontainer und denkt, naja, Mensch, jetzt muss es doch auch mal fertig sein. Also Hut ab und großen Respekt vor den Kollegen, die das so schnell gemacht haben, wie es eben ging.
Wasserversorgung herstellen ist vielleicht der undankbarste Job im Feuerwehrwesen, ja. Viele Kilometer, Stress und alle Augen auf mich, ja.
Ja. Und noch schlimmer ist wahrscheinlich das Aufräumen hinterher. Das macht noch weniger Spaß.
Ja, dazu kommen wir dann auch noch. Das Löschboot, Prag ist der Name eures Löschboots. Vielleicht, Martin, kannst du uns noch einen Einblick geben in eure Flotte? Welche Wasserfahrzeuge habt ihr da im Fuhrpark, unter Anführungszeichen?
Ja, wir haben ein großes Löschboot und zwei kleine Löschboote. Zur Verfügung stehen uns das große und ein kleines permanent. Die decken dann den Bedarf des Hafens ab. Zusätzlich haben wir natürlich weitere viele, viele Kleinboote, die Personen aus dem Wasser holen und so. Aber in dem Fall ging es jetzt tatsächlich um die großen Löschboote. Und da haben wir auch zwei verschiedene Größen, weil im Hauptstrom, ja, da fährt unser großes Boot. In den kleineren Nebenarm kommt das gar nicht rein, weil es viel zu groß ist. Also da müssen wir dann auch immer sehen, was passt jetzt eigentlich wohin. Dann leben wir in Hamburg mit der Tide. Auch das muss immer bewertet werden. Kann das Löschboot hin? Kann das da liegen? Kann das in 10 Stunden da auch noch liegen? Oder also das sind alles so Fragestellungen. Da haben wir dann aber natürlich auch unsere Experten, die das Fahrzeug bedienen und uns darauf dann aufmerksam machen.
Schauen wir vielleicht nochmal an den Ort, an dem das Feuer ausgebrochen ist. Wie sind denn da die Nachlöscharbeiten abgelaufen? Also ihr hattet ja immer noch Detonationen, sogar bei den Nachlöscharbeiten. Normalerweise läuft sowas entspannter ab, aber von Entspannung war ja da keine Spur.
Ja, ich würde das auch gar nicht Nachlöscharbeiten nennen. Also das waren wirklich einfach immer noch Löscharbeiten. Auch wenn vermeintlich oder die großen Flammen weg waren, hat sie in den Containern gebrannt. Das sieht man ja mit Wärmebildkameraden, mit den Drohnenbildern. Die Container sind voll und wenn man da nicht rangeht, brennt es da auch tagelang drin. Und es war einfach so, dass wir bei jedem Öffnen von diesen Containern auch immer noch Explosionen hatten. Auch nach 3 Tagen ist immer noch was explodiert. Und rein durch die gesamte Vorgeschichte war natürlich jeder gewarnt und ist da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger rangegangen als üblich. Und das ist auch richtig so. Wir haben uns immer genau überlegt, an welchen Container, in welcher Lage nehmen wir welches Gerät vor. Wir haben das ja schon beschrieben, dass man die Türen gar nicht mehr aufmachen konnte. Da haben wir uns, wie gesagt, dieses Cobra-Systems bedient und von einer privaten Organisation haben wir uns einen Hydropen, nennt sich das, besorgt, den man dann oben in den Container durch ein Schneidgerät da Wasser reinbringt und den schlicht und ergreifend flutet. Zeitgleich haben wir auch von unserer Freiwilligen Feuerwehr die technischen Wehren geholt, die dann wirklich große Trennschneider haben und Löcher einfach in die Wand machen, wo wir dann Rohre reinhalten, aber alles mit wirklich ein bisschen Entdeckung, ein bisschen vorsichtig. Das war schon interessant. Ich glaube, an einer normalen Einsatzstelle hätten wir da gar nicht so lange gewartet und hätten einfach gesagt, oh, komm wohl raus, den Trennschleifer, und jetzt machen wir da mal eben schnell noch rein. Aber durch die ganzen Vorerfahrungen waren wir da tatsächlich auch vorsichtig unterwegs. Und das war auch okay so, weil die Ausbreitung war zu dem Zeitpunkt dann auch ja nicht mehr da. Und da geht es ja nicht drum, sind wir 5 Stunden schneller fertig oder nicht. Da geht es dann eher um den Schutz der Einsatzkräfte.
Es war ja nicht nur überall, dass da irgendwelche Fragmente und Trümmer rumlagen. Teilweise lagen ja noch ganz intakte Flaschen da. Und da ging natürlich eine riesengroße Gefahr aus. Und wie Martin das ja eben schon sagte, auch der Kopf spielt mit. Und ja, alle, die an der Einsatzstelle waren, haben auch die Anfangsphase irgendwie durch diese sozialen Netzwerke oder so mitbekommen oder waren auch live vor Ort. Und dementsprechend geht man halt sehr, sehr vorsichtig und bedacht an diese Situation ran.
Und seid ihr da alle glimpflich davon gekommen oder hat es dann auch leider Personenschäden gegeben?
Nein, wir hatten verletzte Kollegen und Kolleginnen, die hatten wir tatsächlich, aber das waren Verletzungen, die ja nicht vorhersehbar waren. Hatten Kolleginnen Knalltrauma durch die Explosion, waren aber weit genug weg, aber durch die Detonation haben sie halt ein Knalltrauma und wir haben sie vorsichtshalber ins Krankenhaus gefahren, um sie zu untersuchen zu lassen. Zeitgleich hatten wir Personen, die umgeknickt sind. Einer ist tatsächlich irgendwie von so einem Gerüst runtergefallen. Das sind aber Dinge, die passieren, wenn man über 5 Tage in so einer Umgebung wirklich harte und schwere Arbeit macht, passiert das. Aber wir haben uns um alle gekümmert, waren am Ende alle leicht verletzt und konnten ganz schnell ihren normalen Dienst auch wieder aufnehmen. Das war mehr vorsorglich als wirklich schwere Verletzungen. Also keiner musste da irgendwie tagelang im Krankenhaus sein. Die einzige Schwerstverletzte war tatsächlich die Person auf der Autobahn und das war keine Feuerwehrangehörige.
Ja, letztendlich, wenn man auch die Videos sieht, ist das eigentlich, ja, man muss sagen, fast kaum zu glauben, dass da hunderte Einsatzkräfte auch dann so gut davongekommen sind. Also was da hätte alles passieren können, diese vielen Detonationen, ist das eigentlich fast ein Wunder, dass da nicht mehr passiert ist.
Ja, definitiv. Ich glaube, da können wir alle mal irgendwie eine Kerze anzünden, jetzt zur kommenden Weihnachtszeit. Das sehe ich auch so. Also da haben wir wirklich Glück gehabt. Aber es ist auch wirklich, da kann man einfach nur den ersten Einsatzkräften wirklich danken, dass sie wirklich besonnen waren und auch gute Erfahrungen hatten und gleich das richtig eingeschätzt haben und gesagt so, komm, ja, Menschenrettung, okay, unser Ding. Aber danach ziehen wir uns wirklich erstmal zurück. Also die haben wirklich besonnen reagiert und waren dann auch maßgeblich am Erfolg beteiligt, dass es dann eben keine Verletzten gab.
Ja, Erfolg im Einsatzwesen ist immer Teamwork. Ich sehe auf den Bildern auch ganz viele Rettungskräfte, technisches Hilfswerk. Wer war denn da aller noch vor Ort? Welche Einsatzorganisationen waren da mit im Boot?
Ja, du hast es angesprochen. Das ist die andere Werkfeuerwehr von unserem Nachbargelände, von der Firma Aurobis, war dort. Auch da haben wir guten Kontakt. Dann haben wir das technische Hilfswerk, das, was wir ab einer bestimmten Alarmstufe immer einen Fachberater in der Rettungsleitstelle bei uns haben und dann auch vor Ort. Und die können uns sehr gut unterstützen. Die haben viele tolle Geräte und das sind ja viele Dinge, was jetzt gar nichts mit dem Löschen zu tun hat, aber was unfassbar wichtig ist. Und das ist unter anderem eine Versorgung vernünftig aufzubauen. Das Berufsfeuerwehr, das machen wir nicht. Das können wir auch nicht. Dafür haben wir unseren starken Partner, das ist die Freiwillige Feuerwehr, die das 99% im Tagesgeschäft bei uns übernimmt. Und an Großeinsatzstellen kann es eben auch das THW sehr gut leisten. Und das war auch eine Kombination. Das hätte man sicherlich vielleicht ein bisschen besser koordinieren können noch. Aber auch das gehört dazu, wenn man über Tage an der Einsatzstelle ist, dass die Kollegen und Kolleginnen dort eben auch versorgt werden mit Getränken und auch mal mit einer warmen Mahlzeit. Also das sind tatsächlich logistische Herausforderungen, die sehr wertvoll sind. Natürlich, und das ist dann unter anderem der Job in der Einsatzleitung, das Ganze passiert am Tag, aber wenn ich schon erkenne, okay, wir sind hier auch über mehrere Tage, dann muss ich eben auch dran denken, wenn ich nachts arbeiten will, dass ich was sehen kann, dann müssen wir Beleuchtung aufbauen. Und das bei diesem Gelände, da ist ja keine Steckdose. Und da sind wir dann froh, wenn wir so ein technisches Hilfswerk haben, dem wir den Auftrag geben können, der einfach mit Ideen rauskommt und sagt, komm, ich mach dir das fertig, wo willst du was hinhaben? Und dann macht man da einen Haken hinter. Dann weiß ich, wenn es dunkel wird, ist die Einsatzstelle hell und wir können weiterarbeiten. Ja, Flughafen habe ich erwähnt, Polizei sowieso. Also da sind wir einfach gut im Kontakt. Und da bin ich auch froh, dass die teilweise unsere, ja, wie soll ich es nennen, Fähigkeitslücken dann auch schließen können. Aber das hört sich so an, als wenn wir das nicht können. Aber man kann sich nicht auf jede ganz spezielle Einsatzlage mit Fahrzeugen und Gerät bestücken. Das ist auch eine Geldfrage. Und somit ist es in Hamburg hervorragend, wenn wir uns da gegenseitig ergänzen und unterstützen.
Also in Österreich und Deutschland, da sind wir beide mit Bürokratie gesegnet. Aber ich habe den Eindruck, zum Glück bei den Einsatzorganisationen, da ist die Telefonleitung dann oft noch ein bisschen kürzer. Wo wir schon bei Gemeinsamkeiten und Unterschieden sind, in Österreich sagen wir Brand aus, bei euch ist es Feuer aus. Wie lange hat es denn gedauert?
Ja, wir waren am Montagnachmittag hat das Ganze begonnen und am Donnerstag in den Abendstunden konnten wir Feuer aus. Und ganz speziell in Hamburg sagen wir dann Abspannen. Das kommt noch aus den ganz vorderen Zeiten, wo wir noch mit Pferd und Wagen ausgerückt sind. Und dann hat man die Pferde abgespannt. Und kleine Geschichtsexkurs, kleiner Funfact vielleicht. Und das ist immer so das Zeichen, gut, kommt jetzt keiner mehr in die Einsatzstelle, wir sind fertig, Feuer aus, Abspannen und rücken wir wieder ein.
Coole Anekdote. Jetzt zusammengefasst mit doch ein bisschen Distanz, ein paar Monate Abstand zum Einsatz. Ich bin sicher, da hattet ihr einige Einsatznachbesprechungen auch und Learnings besprochen. Zusammengefasst, würdet ihr alles genauso nochmal machen oder angenommen bei den Kollegen in den Niederlanden würde sowas passieren, ja, oder irgendwo anders in einem Hafen dieser Welt, was würdet ihr anders machen oder welche Tipps würdet ihr mitgeben, was hättet ihr gerne vorher gewusst?
Ja, also es wird immer Dinge geben, die man besser machen kann, das ist auch völlig normal, also das ist so eine Großeinsatzstelle, das ist kein Kuchenrezept, da gibt es keine klare Lösung, kein Einsatztaktikstandard für. Da rabbeln wir uns zusammen. Da fahren wir hin mit 5 Löschzügen, ganz viel Sonderkomponenten, ganz viel anderen Organisationen. Und dann müssen wir uns erstmal sortieren. Diese Sortiererei birgt immer Absprachen, die man auf jeden Fall verbessern kann. Aber so im Großen und Ganzen waren wir eigentlich ganz zufrieden. Wir haben das Feuer ausbekommen. Wir haben wenig Verletzte gehabt, was so auf der Einsatztaktik geschuldet war, eigentlich keine. Das sind kleine Unfälle gewesen. Das ist, glaube ich, ganz normal. So im Großen und Ganzen haben wir das ganz gut gemacht, alle zusammen. Wie die Wasserversorgung, da gibt es andere Systeme, die mehr Wasser fördern können. Das sind so Anhaltspunkte, wo man sagt, das müssten wir nochmal neu bewerten. Genau wie die robotisierten Einsatzfahrzeuge. Ist das was wir in der Zukunft vielleicht wirklich gebrauchen könnten? Oder ist dieser Einsatz nur alle 10 Jahre? Das ist ja auch immer eine Frage der Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dann ist es für mich ganz persönlich klar gewesen, dass wir in so einem Einsatzleitwagen, den wir haben, der dann von der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr betrieben wird, dass wir uns dort noch besser organisieren können. Dass die Technik muss dort stimmen. Da hatten wir auch so ein paar Ausfälle, die haben wir kompensiert, weil wir sind Feuerwehrleute, das ist okay. Aber um sich da einen guten Überblick zu verschaffen, um eine vernünftige Leitung auch zur Leitstelle, eine Telefonkonferenz, Videokonferenz machen zu können, muss natürlich die Technik gut funktionieren. Dann würde ich denken, könnten wir den Einsatz der Drohnen noch weiter vorantreiben, noch weiter professionalisieren. Das sind alles so Dinge für die Zukunft, wo wir uns weiterentwickeln können. Ansonsten bin ich eigentlich ganz dankbar, dass wir das Ganze gut auf Augenhöhe besprochen haben mit den anderen Organisationen, uns wenig gekappelt haben, sage ich jetzt mal, dass wir, obwohl wir alle unter enormem Druck dort auch standen, dass wir da vernünftig einen Weg gefunden haben, um die aufgetretenen Probleme dann auch zu lösen. Zum Abschluss möchte ich dann die Gelegenheit wirklich nutzen, mich wirklich mal bei jedem einzelnen Kameraden und Kolleginnen und Kollegen wirklich bedanken. Da möchte ich wirklich alle mit einbeziehen. Also das, was wir da gemeinschaftlich geleistet haben, das war enorm und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die Zusammenarbeit mit den anderen Organisationseinheiten möchte ich da auch natürlich nochmal erwähnen. Die war hervorragend und ich glaube, den Weg müssen wir weitergehen, dass wir uns da vernetzen, dass wir voneinander kennen, dass wir in Krisen wirklich Köpfe kennen, weil dann kann man wirklich auf kleinem Weg Dinge schnell absprechen, unbürokratisch zu Lösungen kommen. Wie wir am Ende damit umgehen, das können wir in Nachbesprechungen besprechen und vielleicht aus dem Weg räumen. Aber in dem Moment sind wir eins und wollen wir das Problem lösen. Und das haben wir hervorragend gemacht. Und dafür bin ich denn als Einsatzleiter sehr, sehr dankbar und spreche allen Beteiligten wirklich meinen höchsten Respekt aus.
Sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, was ihr hier geleistet habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns ein Stück weit mitgenommen habt in den Hamburger Hafen hier bei diesem Einsatz im August 2025. Martin Timmler und Florian Kardels, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Sehr gerne.
Sehr gern.
Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, absparen. Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wenn ihr gerade über eine Podcast-App hört, Spotify zum Beispiel, dann freue ich mich, wenn ihr 5 Sterne dalasst und klickt auch auf die Glocke oder auf den Abonnieren-Button, dann bekommt ihr immer dann eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Und falls ihr euch fragt, wie kann ich denn eigentlich Fragen einschicken? Das machen wir immer schon über Instagram, da posten wir in den Stories, welche Themen wir als nächstes aufnehmen und da könnt ihr ganz einfach eure Fragen an uns schicken. In Zukunft geht das aber auch ganz einfach per E-Mail. Also abonniert uns gerne unter blaulichthelden.at/newsletter. Dort schicken wir euch in Zukunft nicht nur die neuesten Folgen ins Postfach, sondern wir sagen euch auch dazu, welche Themen als nächstes anstehen. Dann könnt ihr uns ganz einfach per E-Mail antworten. Damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wär's.